Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Noch 3 Tage, dann wird gewählt. In Berlin ja besonders umfangreich. Neben dem Bundestag, dem Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten entscheiden die Menschen in Berlin auch über die Enteignung großer Immobilienunternehmen in der Stadt. Ganz kurz vor dieser Entscheidung wurde jetzt noch ein prominentes Rechtsgutachten veröffentlicht. Was drinsteht, weiß RBB-Reporterin Jule Keppel.
Die Liste der Gegenargumente im neuen Rechtsgutachten zum Volksentscheid ist lang. Ein Vergesellschaftungsgesetz wäre europarechtlich unzulässig, der Eingriff in das private Eigentum unverhältnismäßig. Der Staatsrechtler Ulrich Battes glaubt, ein Gesetz zur Enteignung hätte vor dem Bundesverfassungsgericht die gleichen Chancen wie einst der Mietendeckel. Gar keine.
Das ist verfassungsrechtlich hochriskant. Denken Sie auch an die Erfahrungen, die der jetzige Senat mit dem Mietendeckel gemacht hat. Auch damals habe ich vorausgesagt, das wird so nicht funktionieren.
Ulrich Battes ist emeritierter Juraprofessor der Berliner Humboldt-Universität. Eine viel beachtete Stimme in juristischen Kreisen. Sein Gutachten zum Volksentscheid hat der Verein Neue Wege für Berlin in Auftrag gegeben. Mit seinen Vorstandsmitgliedern aus der Wirtschaft und aus Immobilienunternehmen positioniert sich der Verein gegen Enteignungen. Gutachter Battes begründet seine rechtlichen Zweifel auf fast 90 Seiten. Schon allein wegen der milliardenhohen Entschädigungen an die Immobilienkonzerne sei das Vorhaben nicht umsetzbar, sagt Battes und verweist auf die Schuldenbremse.
Es muss angemessen entschädigt werden und dann haben wir plötzlich Summen, wie sie auch in der Senatsvorlage ja auch vorliegen. Da kann man um 1 oder 2 Milliarden kann man sich jetzt streiten. Das ist auch gar nicht das Problem. Aber das ist entschieden zu viel, was dort bezahlt werden muss.
Der Senat schätzt die Kosten auf 36 Milliarden. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen kommt auf ca. 11 Milliarden Euro. Der Staatsrechtler hält die Senatsrechnung für realistischer. Der Verkehrswert der Wohnungen sei der maßgebliche Anhaltspunkt. Die Vergesellschaftung von Wohnungen ist rechtlich umstritten. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen beruft sich auf Artikel 15 im Grundgesetz. Ihn zitiert Sprecherin Jenny Stupka.
Grund und Boden können zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum überführt werden. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Gutachten. Die stammen von den wissenschaftlichen Diensten von Bundestag und Abgeordnetenhaus. Und alle diese Gutachten kommen zu dem Schluss, die Enteignung und Vergesellschaftung ist juristisch machbar.
Für sie ist es wenig verwunderlich, dass Gutachten aus dem wirtschaftsnahen Umfeld zu anderen Ergebnissen kommen. Ob sich die Berlinerinnen und Berliner die Vergesellschaftung wünschen, entscheidet sich am Sonntag. Für einen erfolgreichen Volksentscheid reicht eine einfache Mehrheit.
Jule Keppel über das Rechtsgutachten des Staatsrechtlers Ulrich Battes zum Volksentscheid. Seit Monaten steigen die Spritpreise. Ein Liter Diesel ist in den letzten 10 Monaten um 40 Cent teurer geworden, ein Liter Super im letzten halben Jahr sogar um 45 Cent. Wobei man auch sagen muss, dass Corona die Preise vorher hat einbrechen lassen. Autofahrerinnen und Fahrer in Ostbrandenburg haben aber eine Alternative, die jetzt offenbar wieder mehr genutzt wird. Zum Tanken nach Polen. RBB-Reporterin Edda Schlager hat sich das angesehen.
Steffen Voss aus Mülrose ist nach Słowice gekommen, um zu tanken. Auch den Kanister macht er gleich voll. Der Grund? Die hohen Benzinpreise in Deutschland. Seine Meinung dazu sagt er deutlich.
Katastrophal, unverschämt. Und nach der Wahl 40 Cent teurer, wie man gehört hat. Das ist so heimlich schon irgendwo jeder Partei, die da rankommt, außer die AfD, glaube ich, die würden es nicht machen. Aber das ist schon irgendwo in, wie sagt man, trockenen Tüchern.
Rund 1,70 Euro zahlt er derzeit in Deutschland für den Liter Super. In Polen spart man demgegenüber rund 30 Cent pro Liter Benzin oder Diesel. Doch warum sind die Kraftstoffpreise so hoch? Dazu Jörg Brause vom ADAC Berlin-Brandenburg.
Noch im Vergleich zum Anfang der Pandemie, wo wir ja schlagartig sehr günstige Spritpreise hatten, haben wir heute natürlich 2021 einen höheren Rohölpreis, weil die Ölmenge reduziert wurde, die geförderte. Und der zweite Hauptgrund ist eigentlich, dass seit Januar 2021 im Schnitt eine Spritpreiserhöhung von 7 bis 8 Cent pro Liter passiert ist seit Jahresanfang.
In Ostbrandenburg sind die Preise derzeit besonders hoch. Hier gäbe es weniger Tankstellen, sagt Brause. Dass sie durch hohe Preise Kunden nach Polen verlieren, könnten die großen Konzerne dennoch gut verkraften. Brause rät, bei freien Tankstellen zu tanken, und zwar abends zwischen 20 und 22 Uhr. Da seien die Preise am niedrigsten.
Edda Schlager. Also, man kann zur richtigen Tageszeit tanken. Viele Menschen in Ostbrandenburg weichen aber auch nach Polen aus. Erinnern Sie sich noch, vor einem Jahr gab es einen bundesweiten Warntag mit ernüchternden Ergebnissen. Viele Sirenen blieben stumm. Im Sommer dann kam die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Klar ist, Deutschland muss wieder besser warnen. In Kolkwitz im Spree-Neiße-Kreis hat man sich dazu auf den Weg gemacht, wie RBB-Reporter Daniel Masto beobachtet hat.
Olaf Nikolas ist der Sirenenmonteur. Mit einem Laptop unterm Arm kommt er in die Kolkwitzer Feuerwehr. Mit einem Kabel verbindet er Laptop und Sirenenanlage. Nach nur 5 Minuten und ein paar Mausklicks ist alles schon erledigt. Die neuen Warntöne sind aufgespielt.
Es ist einmal der Ton 2 Sekunden auf- und abschwellend, 1 Minute lang. Da wird im Prinzip die Bevölkerung über diesen Ton gewarnt in einer Gefahrensituation. Und des Weiteren haben wir den Entwarnungston aufprogrammiert. Der ist 1 Minute lang, um dann wieder die Bevölkerung nach diesem Schadensereignis zu entwarnen.
Ob alles geklappt hat, ausprobieren dürfen wir das nicht.
Man muss ja, wenn man so einen Ton abspielt, natürlich die Bevölkerung vorher auch informieren, dass es jetzt wirklich ein Warnton mal ausprobiert wird. Und deswegen gibt es ja diesen Warntag.
Der Warntag im vergangenen Jahr, bei dem viele Sirenen stumm geblieben sind, und die Hochwasserkatastrophe in Westdeutschland haben dazu beigetragen, dass die Sireneninfrastruktur auf den neuesten Stand gebracht wird. Dafür gab es Geld vom Bund. Steffen Theiler, der Kolkwitzer Gemeindewehrführer.
Und jetzt, wo die Förderprogramme aufgelegt sind, da sind wir dabei, so ziemlich sämtliche Sirenen wieder umzuprogrammieren, dass dann halt dieser Katastrophenalarm auch funktioniert.
Alle 21 Sirenen in der Gemeinde Kolkwitz bekommen diese neuen Töne. Ausgelöst wird der Alarm von der Leitstelle Lausitz, erklärt André Dressler von der Leitstelle.
Wenn ich hier draufdrücken würde, würde eine Bagatellalarmierung ausgehen oder hier wäre eine Sirenenprobe, die wir standardmäßig ausführen. Und in Zukunft wird es so sein, dass wir hier unten die Knöpfe dann belegen mit der Möglichkeit, eine Warnung durchzuführen bzw. eine Entwarnung durchzuführen.
Doch wie sollen sich die Menschen im Falle eines Katastrophenalarms verhalten?
Also auf alle Fälle öffentliche Medien nutzen, Radio, Fernsehen und dann den entsprechenden Handlungsanweisungen folgen. Das kann was ganz Einfaches sein, Fenster und Türen geschlossen halten. Das kann aber auch was wirklich Herausforderndes sein, wie ein Gebäude zu räumen oder einen bestimmten Bereich zu räumen.
Rund 1000 Sirenen im Land wird Olaf Nikolas in einigen Wochen neu programmiert haben. Kolkwitz ist seit heute auf dem neuesten Stand.
Daniel Masto, in Kolkwitz wird jetzt im Katastrophenfall besser gewarnt. Woltersdorf im Südosten Berlins ist die kleinste Kommune Deutschlands mit eigener Straßenbahn. Ansonsten gibt es hier noch eine Schleuse, überhaupt viel Wasser und gleich in der Nähe Grünheide, wo Tesla gerade baut. Woltersdorf erlebt deshalb derzeit einen ziemlichen Boom. Am Sonntag steht dort die Bürgermeisterwahl an. Und das wichtigste Thema ist die Infrastruktur. Was die 4 Kandidaten dazu sagen, fasst RBB-Reporterin Marie Stumpf zusammen.
Eine Alternative gibt es schon in Woltersdorf. Die Straßenbahn. Seit über 100 Jahren rattert sie schon über die Schienen. Doch reicht das beim Thema Anbindung?
Also ich wohne ein Stück weiter raus und da ist mit der Anbindung mit dem Bus zum Beispiel schlecht. Ansonsten muss man immer 20 Minuten laufen, bis man dann zur Straßenbahn kommt.
Die Verkäuferin zum Beispiel, die aus Berlin abends nach Hause wollen, die müssen manchmal 40 Minuten in Rahnsdorf stehen und auf die Straßenbahn warten.
Das muss sich ändern, finden alle 4 Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Inhaltlich unterscheiden sie sich nur wenig. Sie alle wollen den Nahverkehr ausbauen, zum Beispiel vom Bahnhof Erkner rein nach Woltersdorf. Sebastian Meskes, Kandidat der Linken.
Sie müssen hier aus dem Regionalexpress kommen, 5 Minuten umsteigen zum Bus haben. Da muss die Vertaktung in Woltersdorf auch geleistet sein zur Straßenbahn, sodass sie genauso schnell sind wie mit dem Auto. Sonst haben sie keinen Grund zu wechseln.
Wechseln auch aufs Rad, findet Grünen-Kandidat Jan Manzhardt. Er will auf dem Weg nach Erkner mehr Radwege schaffen.
Es ist alles relativ schmal hier. Wir haben Autoverkehr, wir haben Busverkehr. Es ist zu eng hier, die Radfahrer sind auf der Straße. Wir wollen die Möglichkeit anbieten, auf dem Gehweg fahren zu können.
Oder auch Auto und Straßenbahn kombinieren. Das plant Mandy Schaller von der CDU. Sie will so die Autos aus der Innenstadt möglichst raushalten, etwa an der Woltersdorfer Schleuse.
Die Besucher zu einem bestehenden Parkplatz führen. Dort ziehen sie ein Parkplatzticket und können mit diesem Parkplatzticket kostenfrei mit der Straßenbahn hier zur Schleuse fahren.
Die Idee hat auch SPD-Kandidat Christian Stauch. Er will außerdem die Anbindungen an die umliegenden Gemeinden stärken, wie Rüdersdorf.
Man würde dann ermitteln, okay, wo sind denn eigentlich noch die Bedarfe? Beispielsweise das Rüdersdorfer Krankenhaus, muss das häufiger angefahren werden? Gibt es Bedarfe, dass ein Pendlerbus auch mal nach Schöneiche fährt?
Eine Verlängerung der Straßenbahn ist dagegen kaum ein Thema. Von allen Kandidaten heißt es hierzu, das sei in 8 Jahren Amtszeit nicht zu machen.
Marie Stumpf war das über die Bürgermeisterkandidaten für Woltersdorf. Auch dort steht am kommenden Sonntag eine Wahl an. Der Fino-Kanal ist die älteste künstliche Wasserstraße Deutschlands in Betrieb. 1620 ist dort erstmals ein Frachtkahn unterwegs gewesen. Im letzten Jahr sollte in Eberswalde groß der 400. Jahrestag gefeiert werden. Dann kam, Sie wissen schon. Und so wird eben in diesem Jahr der 401. Geburtstag gefeiert. Unter anderem mit einer kleinen Parade historischer Dampfboote. RBB-Reporter Toni Schönberg durfte mit aufs Wasser.
Fünf bis sieben Meter lang, die Rümpfe ganz aus Holz und mit blank polierten Messingkupferkesseln tuckern die Dampfboote heute über das Wasser des Fino-Kanals. Ganze 7 Stück davon reihen sich hintereinander. Doch bevor die Maschine richtig läuft, braucht es fast 1 Stunde Vorbereitungszeit, berichtet Heizer und Hobbykapitän Philipp Hackenbruch.
Man muss einen Kessel anheizen, bis das Wasser kocht und man genug Dampf hat, so 3-4 Bar. Dann muss man die Maschine warm werden lassen, weil das Wasser kondensiert. Und wenn dann alles warm ist, dann kann man den Dampfhahn aufdrehen und losfahren.
Zum Geburtstag des Fino-Kanals haben sich die Freizeitskipper nicht lange bitten lassen und sind unter anderem mit dem kleinsten Raddampfer der Schweiz und einem sogenannten Flottenflitzer nach Eberswalde angereist. Josef Schuck vom Dampferverein schwärmt.
Das Besondere ist, dass diese Technik eigentlich nicht mehr existent ist. Es gibt nur noch ganz wenige wirkliche Dampfer. Und wir können heute zeigen, wie die Dampftechnik vor über 100 Jahren ausgesehen hat, was eigentlich heute kaum noch jemand zu Gesicht bekommt.
Einige der Boote sind noch die Originale, die meisten sind aber mittlerweile Nachbauten nach historischen Plänen. Zurück gehen die Wasserfahrzeuge auf den alten englischen Adel.
Toni Schönberg hat sich die Dampferparade auf dem Fino-Kanal angesehen, zum 401. Geburtstag. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, den finden Sie auch als Podcast auf der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.